blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Talk zwischen 7 und 8. Heute mit einem Mann, der ein Rieseninstrument mitgebracht hat. Trotzdem hat er Platz hier auf der blauen Couch. Herzlich willkommen an den Andreas Hofmeier und an die Fanny. Das ist nämlich seine Tuba. Schönen Abend.
Servus, Benon.
Der Andreas ist Tubist. Kann man ja unschwer erkennen, wenn er die Tuba dabei hat. Er ist Echo-Preisträger, er ist Kabarettist, er ist Professor und Gründungsmitglied von der wilden Truppe La Brass Banda. Und er ist einer, der gerne barfuß unterwegs ist. Jetzt muss ich mal hier unter den Tisch schauen. Du hast Schuhe an. Was ist los?
Weil es kalt ist. Und weil ich laufe normalerweise privat auch gern barfuß. Aber auf der Bühne, muss ich sagen, es hat eigentlich andere Gründe. Der Ursprungsgrund bei La Brass Banda, wo wir immer barfuß auf der Bühne waren, war ja ein ganz anderer. Dort haben wir geruchstechnische Probleme gehabt. Wir haben anfangs schon in Schuhen gespielt, meistens Turnschuhe. Und unsere Auftritte sind ja eher schweißtreibend. Vor allem früher, wo wir noch in kleinen, engen Clubs gespielt haben und rumgetanzt haben. Und dann haben im Auto immer alle die Schuhe ausgezogen. Und wir haben zwei Autos da mit ziemlich großem Verlust verkaufen müssen. Und dann wurde die Regel eingeführt, dass keiner mehr Schuhe anziehen darf beim Auftritt. Das war wirklich der einzige Grund, warum wir barfuß gespielt haben. Ja. Das ist eine Form der Erotik, die ich vertreten kann, sage ich. Ich habe dann diese Kraft der nackten, entblößten Haut auch mit anderen Körperteilen dann noch probiert. Aber
hat nicht so funktioniert wie mit den Füßen.
Musste leider wieder zu den Füßen zurück.
Also ich freue mich auf jeden Fall, ob mit oder ohne Schuhe, dass du da bist. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Ja, bekannt geworden ist mein heutiger Gast auf der blauen Couch mit der Band La Brass Banda, der Andreas Hofmeier, der Professor für Tuba in Salzburg. Das hört sich schon mal sehr, sehr toll an. Ein sperriges Instrument und im Grunde genommen bist du ja eigentlich durch Zufall auf dieses Instrument gekommen. Du wolltest mitspielen als Bur in einem Orchester und dann war nur noch die Tuba, die da vergeben werden wurde.
Ja, Orchester war es Gott sei Dank nicht, weil wenn es ein Orchester gewesen wäre, also ein klassisches Orchester, dann hätte ich ein Streichinstrument lernen müssen. Das wäre der Wunsch meiner Mutter gewesen, aber Gott sei Dank gab es in Geisenfeld kein klassisches Orchester, sondern nur eine Blaskapelle. Und dann wurde ich also verschont, was das anging. Ich habe zwar bis dato schon Klavier gelernt als kleiner Bub, aber ich wollte dann was Richtiges lernen, was Anständiges, und zwar Schlagzeuger. Und eigentlich wollte ich auch kein Schlagzeuger werden, sondern ein großer Trommler, weil die große Trommel für mich die größte Faszination hatte. Man hat ja die Kapelle immer beim Rummarschieren gesehen und die große Trommel war das Erste, was man gehört hat, wenn die Kapelle noch weg war, die große Trommel hat gehört und auch das Letzte, wenn es weggegangen ist. Und das war immer der stärkste Mann war an dem Instrument, und wenn der reingehaut hat, dann haben alle die Instrumente hochgerissen, und wenn der abgeschlagen hat, haben alle aufgehört. Dann habe ich gedacht, also
das muss sein.
Der muss nicht üben, der kann essen während dem Spielen und er bestimmt trotzdem alles. Also das ist ein Traumberuf. Ja. Und ich wollte unbedingt damit spielen, mir war das völlig wurscht was. Also ich hätte alles gemacht, und das wurde von der Kapelle auch schamlos ausgenutzt. Dann ist der letzte Tubist, den wir hatten, ist weggezogen nach Vorburg. Das sind 6 Kilometer, das war dann schon außer Reichweite. Und dann wurde Händeringen nach Tuba gesucht, und dann habe ich da meine Chance gewittert, weil sie gesagt haben, also wenn ich Tuba lerne, dann darf ich immer mitspielen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann ist mir wurscht, dann lerne ich Tuba, also egal. Also.
Aber irgendwie hast du so eine Art Hassliebe auch zu dieser Tuba, oder?
Ich bin jetzt nicht jemand, der bei jedem Üben Juhu schreit. Dafür steckt ein bisschen zu viel Phlegma in mir drin. Da würden jetzt vielleicht ein paar Leute, die mich kennen, lachen, weil mein Pensum ist natürlich, spricht jetzt nicht die gleiche Sprache, aber ich habe schon ein Phlegma. Ich muss mich zum Üben schon sehr disziplinieren. Also ich bin kein besonders disziplinierter Mensch. Wenn ich mal wo drin bin, dann höre ich nicht mehr auf, dann bin ich ein Rumpelstilzchen und gebe auch keine Ruhe mehr. Aber bis ich mich mal aufraff, das dauert, und dann steht da die Tuba, man weiß, man muss üben. Freilich, das ist wie in jeder Beziehung, auch mit der eigenen Frau würden manche Leute sagen, das ist auch vielleicht kurz einmal eine Hassliebe.
Aber, ja, aber im Endeffekt, könnte man
aber im Endeffekt ist es ja doch eine Liebe. Also natürlich ja, ist es ja eine Liebe. Ich würde meine Tuba gegen kein Instrument der Welt mehr eintauschen. Ja, blöd, das ist ja das Schönste von allen.
Jetzt ist das ja so, wenn man klassische Konzerte verfolgt, da ist der Einsatz von der Tuba jetzt nicht so stark wie von anderen Instrumenten, ne? Da habe ich so das Gefühl, dass andere Instrumente da sehr viel präsenter sind, oder ist das falsch?
Nein, das stimmt schon. Das liegt ja vor allem daran, dass die Tuba das jüngste aller Instrumente ist. Das ist sehr spät erfunden worden, erst 1835. Und das hat natürlich dann auch ewig gedauert, bis sie das Instrument etabliert hatte, obwohl man lange darauf gewartet hat. Ein Bassinstrument im Blechbläsersektor war bis dato noch nicht vorhanden. Und das Problem war aber allerdings, dass man anfangs natürlich keine besonders guten Spieler dort hatte, weil wenn es kein Repertoire gibt, die Leute, die talentiert sind, lernen was anderes, klar. Mhm. Und dann hat man die Tuba erstmal nur ganz vorsichtig und zaghaft und nur, wenn es unbedingt notwendig war, eingesetzt oder dann solistisch auch jetzt nie, wenn es schön geworden ist auf der Bühne, sondern eher bei Wagner im Ring zum Beispiel, wenn dieser schleimige Wurm Pfaffen auf die Bühne kriecht, ne, da spielt dann die Tuba, das muss grausig klingen. Oder in Prokofiev, die Liebe zu den drei Orangen, da gibt es eine Köchin, die auf die Orangen aufpasst und die furzt permanent. Ne, das ist dann auch die Tuba. Also so ungefähr hat man das dann angesiedelt. Und es gibt ganz krasse Beispiele. Zum Beispiel bei Dvorak in seiner 9. Sinfonie, was ja wirklich eines der bekanntesten Stücke überhaupt ist, da ist es tatsächlich so, dass die Tuba exakt 7 Töne nur spielt in den ganzen 45 Minuten Musik. Also werden wiederholt, 2-mal. Mhm. Und das da Lustige,
was macht man da zwischendurch? Einfach
lesen,
mal
lesen.
Also, ach so, ja, liest man da?
Normalerweise schon. Also in der Probe sowieso. Heutzutage haben die Leute ihr Handy dabei oft, aber wir haben früher, also da, als ich da groß geworden bin, gab es noch kein Handy. Da hat man Zeitschriften gelesen, ganze Romane. Ich habe nie so viel gelesen, wie als ich im Orchester war.
Ist das erlaubt?
Nein, was ist schon erlaubt? Man hat ja einen Pult, das sieht ja keiner.
Sieht kein Mensch. Ja,
ich habe allerdings 2-mal Dvoraks 9. gespielt und ich habe 2-mal diese 7 Töne verpasst.
Also das ja, geht dann auch.
Ohne das Ding heimgekommen. Ja, nein, ist ja wurscht.
Aber war das Buch so gut oder die Zeitschrift?
Ja, und der Bassposaunist hat gepennt. Normalerweise bezahlt man den Bassposaunisten dafür, dass er einen rechtzeitig aufweckt.
Ach so.
Aber ich hatte da einen unzuverlässigen Bassposaunisten zur Hand.
Also der war schuld, eindeutig, so kann man das sagen.
Ja, ich finde, also das ist das Mindeste, was man verlangen kann. Der hat ja mehr zu spielen, der kann da schon mal aufpassen. Wir als Tubisten, wenn wir viel zu tun haben, haben wir auch in unseren Noten manchmal stehen, Pauker wecken oder Xylophon wecken. Ja, das steht drin. Man hilft sich im Orchester schon selber.
Das finde ich lustig.
Ja, das sind die wichtigsten Aufgaben.
Ja, habe ich nicht gewusst, weil ich eben nicht mitspiele, ganz klar. Aber
wobei
man
es,
denkt,
nicht immer, es ist nicht immer im Orchester so, dass man sich gegenseitig unterstützt. Also zum Beispiel gerade dieses Missverhältnis, was die Töne angeht, hat schon zu viel Verstimmung geführt, weil natürlich eigentlich alle mehr oder minder das gleiche Geld kriegen. Also wenn ich jetzt den Dvorak spiele mit den 7 Tönen, kriege ich das gleiche wie der Geiger mit seinen 20.000 Tönen. Und der Geiger kriegt dann pro Ton 0,5 Cent, ich 21,43 Euro.
Nicht schlecht.
Da haben sie in Bonn im Beethoven-Orchester, da haben sie mal sauber prozessiert über Jahre.
Tatsächlich?
Ja, die Geiger haben gesagt, das wollen sie nicht, das soll pro Note bezahlt werden, aber dann würden entweder alle Tubisten verhungern oder die Geiger wären alle Millionäre. Also das geht sich halt einfach nicht aus.
Geht nicht aus. Also das sind sehr schöne Hintergrundgeschichten, die du da erzählen kannst. Das ist ja nun wirklich ein großes Instrument. Du bist hier reingekommen, hast das als Rucksack jetzt mit dir getragen. Aber wenn du fliegst beispielsweise, dann musst du einen extra Platz dafür aufbuchen.
Genau, also ich kann es natürlich auch unten reingeben, aber dann kommt die Tuba meistens gefaltet an. Also ich habe es ein paar Mal probiert in so einer Kiste, das blöderweise gerade wenn man in fremde Länder, dann gibt es immer Zoll, dann tun sie Tuba raus, dann wissen sie nicht mehr, wie es richtig rum reingehört, dann legen sie falsch rum rein, dann geht der Koffer nicht zu, dann setzen sie sich zu 5 drauf und die Tuba kommt an und schaut aus wie ein kaputtes Saxophon.
Und das ist ganz schön teuer, so eine
Das
Tuba.
Ist teuer, ja. Und dann gewöhnt man sich an, dass man die Tuba raufnimmt. Das ist ein teurer Spaß. Man muss einen zweiten Sitz buchen, den es offiziell für Tuba nicht gibt. Für Cello gibt es offiziell, für Tuba nicht. Aber dann deklariert man die Tuba halt einfach als Cello.
Ach so,
und dann,
die haben eh
und dann
keine
sitzt
Ahnung
sie da, am Flughafen. Und dann sitzt sie da daneben und dann kann man 2-mal essen. Ich esse in der Regel Fleisch, die Fanny vegetarisch.
Ach, die ist vegetarisch, alles genau. Klar. Verstehe ich.
Weil
gut.
Ich würde jetzt von Haus aus das vegetarische Gericht nicht bestellen im Flugzeug. Aber die Fanny kann das ja dann bestellen und ich probiere und dann, wenn es mir schmeckt, esse es auf.
Das muss man natürlich ausnutzen, ist doch klar. Bevor du jetzt weiter erzählst, also du bist Gründungsmitglied von La Brass Banda und wir kennen natürlich viele Titel von denen, aber einen ganz besonders. Das ist der nämlich, mit dem ihr beim Vorentscheid zum ESC angetreten seid. Hier ist La Brass Banda und Nackert. La Brass Banda war das mit Nackert. Ich mag diesen Titel total, muss ich ehrlich sagen. Ich habe euch ganz fest die Daumen gedrückt. Ihr seid Zweiter geworden, das ist immerhin auch was gewesen. Der Andreas Hofmeier hier bei mir zu Gast. irgendwo war dann die Zeit mal vorbei für dich mit La Brassbanda und du hast gesagt, jetzt verlasse ich wieder die Band und mache andere Dinge wieder.
Also das war für mich klar, dass das eine endliche Geschichte sein muss. Ich hatte dann wieder das Bedürfnis, mehr Kabarett zu machen, was nicht so einfach war, weil die Band dann zwischendrin, als der Stefan auch seine eigenen Soloprojekte dann mal hatte, dann auch ein bisschen zurückgeschraubt hat, aber dann wollte der Stefan wieder mehr machen mit La Brassbanda. Und das war für mich dann schon eine Schwierigkeit. Und dann habe ich damals dann nach 7 Jahren, glaube ich, war das, 6 Jahren, 7 Jahren, den Echo Classic, den ich damals 2013 gekriegt habe, als Anlass genommen zu sagen, jetzt starte ich auf einer anderen Ebene nochmal.
Du hast jetzt eben schon von der Professur erzählt. Du bist Professor der Tuba. Kann man das so sagen? Ist das Professor der Tuba? Oder? Ja, schon. Also da bist du an der Uni Salzburg.
Genau.
Bringst du den Studenten das Tuba-Spielen bei?
Genau, also die Leute, die zu mir kommen, in meiner Klasse sind, die wollen Berufstubisten werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die meisten wollen ins Orchester, manche sagen, sie wollen Kammermusiker oder Solisten werden. Und es gibt ein paar wenige, die sagen, sie machen das auf rein pädagogischer Ebene, wollen also Tuba-Lehrer werden oder Schulmusiker mit Hauptfach Tuba. Gibt es auch einen gerade in der Klasse. Das sind die Möglichkeiten und die kriegen bei mir Einzelunterricht. Jede Woche. Und die Hauptfachlehrer an der Musikuni sind im Endeffekt so das Herzstück von einem Studium, weil das natürlich das ist, was am Ende wirklich zählt, wie gut jemand sein Instrument spielt. Und die Studenten gehen auch an eine bestimmte Musikuni ausschließlich wegen dem Hauptfachlehrer. Also man geht irgendwo hin, weil man diesen Hauptfachlehrer möchte und alles andere ist dann quasi das Beiwerk. Aber deswegen geht man nicht an die Uni, man geht immer für einen Hauptfachlehrer.
Verstehe. Sind da auch Frauen dabei?
Im Moment nicht, aber ich hatte schon insgesamt 2 Studentinnen in der Zeit, in
also
der
ich jetzt unterrichte. Ja. Ist aber nicht so ein richtiges Fraueninstrument?
Nein, wird. Steigert sich exponentiell.
Vielleicht haben wir auch heute noch was dafür getan, dass die Frauen mal rangehen an die Fanny. Oder wieso haben die eigentlich immer weibliche Namen?
Es liegt vor allem daran, dass halt früher eigentlich nur Männer das Instrument gespielt haben. Dann vergibt man halt lieber Frauennamen.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es aufgrund dieser weichen Rundungen, die eine Tuba hat, natürlich auch naheliegend ist. Und die Tuba ist ein sehr, sehr weiches Instrument. Also da würde mich jetzt ein Männername tatsächlich wirklich stören. Also
Egon zum Beispiel wäre nicht passend. Würden wir nie machen.
Kann man Trompete nennen oder sowas.
Genau. Andreas, wir haben jetzt an dieser Stelle einen Lebenslauf. Den haben wir immer hier in dieser Sendung. Da haben wir mal kurz zusammengefasst, was so dein Leben ausmacht. Und ich hätte gerne, dass du den selber vorliest.
Mein Name ist Andreas Hofmeier und ich übe nicht gern. Zum Tuba-Professor habe ich es trotzdem gebracht, weil ich irgendwann erkannt habe, wie großartig mein Instrument ist und was in ihr schlummert. Als Jugendlicher in der Blaskapelle war mir das noch egal. Musikalisch geprägt hat mich die Zeit bei den Berliner Philharmonikern. Die Zeit mit La Brassbanda hatte dann eine ganz andere Qualität. Das war einfach vogelwild. Ich habe viel davon profitiert, geblieben ist mein Markenzeichen. Ich trete immer barfuß auf. Mein zweites Herz schlägt für das Kabarett. Privat bin ich glücklich in meiner Wahlheimat Salzburg und ich bin so oft es geht mit Freunden zusammen. Wer mich zum Freund hat, der kommt mir garantiert nicht aus.
Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Ist das immer noch so dein Credo, dass du sagst, du trittst barfuß auf? Wir haben ja ganz zu Beginn der Sendung schon darüber gesprochen.
Ja, schon. Das ist wäre ja blöd, wenn ich jetzt mit Schuhen anfangen müsste. Ich habe ja meine Schuhe auch schon längst aussortiert. Ich glaube, ich habe gar kein paar schwarze Schuhe mehr.
Aha.
Und das spart man sich, das Gepäck. Ich habe mit der Tuba eh schon so viel Gepäck. Und wie gesagt, es ist ein billiger Trick, aber wenn der Trick wirkt, für den Effekt, den mein Barfußspielen hat, müsste ich sonst stundenlang üben. Und da spiele ich lieber Barfuß.
Du hast gerade eben im Lebenslauf gesagt, Berliner Philharmoniker, die spielen bei dir eine ganz große Rolle. Warum?
Also ich bin dort gelandet im 3. Jahr meines Studiums, fast aus Zufall. Mir hat ein Studienfreund hat mir erzählt, dass die da für die Akademie ein Probespiel machen. Und ich wusste, dass es dieses Orchester gibt, aber ich hatte keine Ahnung, was dieses Orchester ist. Und ich habe dann das Probespiel gemacht und wenn ich gewusst hätte, was das für ein Orchester ist, hätte ich wahrscheinlich das Probespiel versemmelt, weil ich aufgeregt gewesen wäre, aber ich wusste es nicht. Und dann hat das funktioniert und ich war auf einmal für 3 Jahre in diesem Orchester dabei und habe auch mein erstes Konzert sofort gespielt. Also ich musste nächste Woche sofort antreten und musste spielen und habe also mein erstes Konzert mit den Berliner Philharmonikern nicht gehört, sondern gespielt. Und das war für mich ein wirkliches Schlüsselerlebnis, weil man hört ja sofort, was da Sache ist. Also es ist das beste Orchester der Welt, braucht man nicht reden. Und es ist ein großes Wunder, was da wirklich Woche für Woche wieder in diesem Saal passiert. Und plötzlich ist man da mitten dabei mit dem ganzen Stress, den es natürlich auch macht, weil man muss natürlich perfekt abliefern. Jedes Konzert wird mitgeschnitten und gesendet und im Fernsehen. Und man ist ständig auf Hauptacht und nichts ist gut genug. Und mich hat das wirklich fasziniert. Also mich hat das fasziniert. Ich habe natürlich nicht jedes Konzert gespielt als Akademist, aber ziemlich viele tatsächlich in der Zeit, weil der Tubist in der Zeit relativ oft krank war. Und ich habe alle Proben, wenn ich nicht gespielt habe, angehört. Ich habe alles aufgesogen. Ich habe versucht, diese Leute, denen zuzuhören, zu schauen, wie spielen die Melodien, wie phrasieren die das, warum ist das so ein Zauber, warum macht es so einen kolossalen Eindruck auf einen. Und dann habe ich in der Nacht durch Bestechung von den Portieren, den habe ich dann immer bayerisches Bier geliefert, habe ich mich dann einsperren lassen im großen Saal in der Philharmonie in Berlin und habe dann in der Nacht geübt, ja, weil tagsüber war keine Zeit.
Ganz alleine?
Ganz allein. War keiner da, die haben mal Licht angemacht, das wäre jetzt eigentlich nicht wirklich erlaubt gewesen, aber...
Ja.
Toll. Steht auch keinen großen Geist und die haben gutes Bier gekriegt und ich hab den schönen Saal gehabt, wo ich eben vorher die Leute gehört habe und dann hatte ich die gleichen Bedingungen und habe dann da versucht in der Nacht das zu imitieren. Schön. Und in der Zeit habe ich wirklich angefangen, mein musikalisches Talent tatsächlich zu entdecken. Also vorher war das sicher schon hörbar, sonst wäre ich nicht so weit gekommen, aber ich hätte noch nicht wirklich gewusst, was ich da mache und auch die Liebe zu der klassischen Musik habe ich dadurch erst so richtig entwickeln können.
Jetzt wollen wir doch nochmal bei deiner Einschätzung von Tuba und welche Töne kann man der entlocken bleiben. Du hast nämlich mal gesagt, bei der Vertonung von Alkohol, Krankheiten und Seekatastrophen ist noch kein Komponist an der Tuba vorbeigekommen.
Ja, das ist natürlich überspitzt formuliert. Das spielt jetzt an auf dem Fliegenden Holländer. Das ist eine der wenigen Opern, wo die Tuba tatsächlich eine vergleichsweise schöne Melodie spielt. Dieses Pam 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 in der Ouvertüre. Und das sind natürlich besoffene Matrosen auf einem schlingenden Schiff. Ne? Also so fängt es an. Mhm. Die düsen da irgendwie durch die Gewässer, verdammt und saufen deswegen dementsprechend viel.
Und, schön, wie du das zusammenfasst.
Naja, also diesen Galgenhumor, den eignet man sich als Orchestermusiker notwendigerweise an. Wenn jetzt hier ein Herzchirurg sitzen würde, dann würde man fragen, was sie während einer Operation reden. Wäre es wahrscheinlich auch nicht recht viel anders.
Ja, das stimmt, da hast du allerdings recht. Ja, also wie gesagt, du hast die Fanny mitgebracht und wir werden sie jetzt gleich auch hören. Ich werde nämlich die nächsten Fragen, lieber Andreas, nicht dir stellen, sondern der Fanny höchstpersönlich hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Als kürzlich hier die Ann-Sophie Mutter war, die hat ihre Stradivari mitgebracht und da habe ich mir gedacht, Mensch, toll, der kann man ja auch mal ein paar Fragen stellen und das will ich auch heute mit dem Andreas Hofmeier machen, der hat seine Tuba dabei. Der Andreas ist ja, wie wir eben gehört haben, auch Professor an der Tuba. Er hat bei vielen klassischen Orchestern mitgemacht, aber auch bei La Brassbanda. Also er hat eine riesen Bandbreite. Und jetzt wollen wir es einfach mal so machen, Andreas, dass ich meine Fragen deiner Tuba stelle, die ja Fanny heißt. Und wenn du die jetzt mal hervorkramst hier. Sieht schon schön aus, die Fanny. Also, die Fanny ist jetzt hier auf deinem Schoß, Andreas. Mhm. Und ich stelle dir jetzt die Fragen. Es geht so ein bisschen ums Gefühlsleben von dir. Mhm. Fangen wir mal ganz einfach an. Wenn ich morgens früh aufstehe, dann bin ich so gelaunt. Das hört sich so an, als würdest du gar nicht aufstehen. Ist das richtig?
Ja, wenn ich nicht muss, ne, dann erlaube ich mir schon auf der Couch, unter der Bettdecke nochmal Lektüre. Ich habe Gott sei Dank einen Beruf als Kabarettist, auch wo man sich viel informieren muss, wo man vielleicht was schreiben muss oder sinnieren muss oder was lesen. Und das ist natürlich mit dem Kaffee in der Früh. Dann kann schon mal sein, dass ich auch, obwohl ich natürlich arbeite, ganz
natürlich,
wichtig, trotzdem bis mittags im Schlafanzug bin.
Wunderbar. Nächste Frage. Als ich 2013 den Echo als Instrumentalist des Jahres bekommen habe, da habe ich mich so gefühlt. Sehr schön. Wenn ich auf Freunde verzichten müsste, dann... Also da hört man die Trauer wirklich raus. Wenn ich Schuhe auf der Bühne anziehen müsste, würde ich mich so fühlen. Also sehr schön. Ich glaube, ich spreche nur noch mit der Fanny. Die Fanny macht das so toll. Die politische Lage in Deutschland sehe ich im Moment so. So sehe ich
es. Es ist der gefährliche Wurmpfaffen aus dem Ring des Nibelungen.
Sehr gut. Ja, und auf der blauen Couch, da fühle ich mich jetzt im Moment so. Jetzt darf die Fanny nichts Falsches sagen, Andreas. Sonst gibt es Ärger hier, mal ganz klar. Sehr schön. Andreas, deine Tuba, wie muss die eigentlich gepflegt werden? Was muss man damit machen? Wie schwer ist so ein Ding?
Sagen wir so, sie müsste gepflegt werden, wenn es nicht meine wäre. Ich pflege mein Instrument leider wirklich sehr schlecht. Also, ich glaube, seit ich sie besitze, habe ich sie noch nie geputzt. Das passiert dann meistens bei der Generalüberholung. Das gibt es so alle 3-4 Jahre. Und man müsste die Züge ölen und fetten. Und ich schimpfe meine Studenten, wenn sie es nicht machen. Aber die Studenten lachen mich aus, weil sie dann selber sehen, dass bei mir auch nichts passiert. Ja, da bin ich schlecht. Also, das wäre schon wieder so eine Disziplinfrage. Und ich nutze aber das dann zu meinem Vorteil, weil dann sitze ich auf der Bühne als Solist und ich komme auf die Bühne und dann merken die Leute, dass Wasser drin ist und dann stelle ich die Tuba hin und der Dirigent wartet das Orchester und ich versuche den Zug rauszukriegen, das geht nicht und ich muss mich mit allen Vieren gegen die Tuba stemmen, dass ich den Zug rauskriege und dann lachen alle und dann ist es mehr wert, als wenn das Instrument einwandfrei funktionieren würde.
Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch gar nicht so billig, so eine Tuba, ne? Um die 9.000 kann das auch schon kosten, ne?
Ja, also neu wahrscheinlich so 10, Gebrauch kostet jetzt 8.000 ungefähr, wobei teuer ist relativ. Ich habe ja das Duo mit dem Geiger Benjamin Schmidt und da habe ich ihm die Tuba dabei und er hat eine Stradivari Ex Viotti und die kostet, also die ist im Moment taxiert auf 8 Millionen.
Ja, Euro. Dagegen ist die
also
Tuba...
Also das ist das Tausendfache. Ich ziehe noch immer ein bisschen auf, weil ich sage, also wenn die 1.000-mal so viel kostet, dann muss eigentlich auch 1.000-mal so schön klingen. Und das glaube ich nicht.
Also ist schon ein sehr spezielles Instrument. Wie schwer ist das, um das jetzt auch mal für die Damen zu sagen, die sich jetzt gerade entschieden haben, ich mache das bei dem Hofmeier?
Na, 8 Kilo. 8 Kilo.
Kilo.
Und die also, muss man ja nicht hochheben, sondern die hält man auf den Beinen. Also das ist entspannt. Kann man auch als zierliche Frau sehr weit kommen.
Ja, jetzt sind wir schon
fast... Ich bin auch zierlich.
Na, das wollte ich gerade sagen. Du bist ja auch jemand, der so zierlich ist und das trotzdem wunderbar hinkriegt. Andreas, du machst so vieles. Auch vom Kabarett hast du schon so viel erzählt. Darüber wollen wir gleich noch reden. Noch ein bisschen Zeit bleibt uns hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Also ich freue mich, dass ich heute hier 2 bei mir sitzen habe auf der blauen Couch. Wir haben es eben schon gehört. Das ist der Andreas Hofmeier und die Fanny. Und der Andreas hat seine Tuba, die Fanny, eben wunderbar gespielt, hat tolle Fragen beantwortet. Andreas, müsste ich eigentlich Professor sagen? Du bist Professor der Tuba eigentlich, müsste ich
Wenn
sagen.
Wenn du jetzt Österreicherin wärst, müsstest du das unbedingt sagen.
Ja.
Aber da wäre ich auch schon Professor, wenn ich, wenn ich Grundschullehrer wäre. Also das wäre dann wurscht.
Okay.
Oder zumindest Herr Diplom-Ingenieur oder sowas.
Also ich habe es jetzt einmal gesagt, Herr Professor Hofmeier.
Ich habe es mit Wohlwollen wahrgenommen.
Wunderbar.
Aber mir ist es komplett wurscht.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist Kabarett. Du machst ja auch Kabarett und auch da spielt die Tuba natürlich eine Rolle, ne?
Mittlerweile. Also ich habe Kabarett angefangen völlig losgelöst von der Tuba oder so ziemlich völlig losgelöst. Also ich habe meine ersten kabarettistischen Versuche in der Schule gemacht. Das war ein bisschen bedingt dadurch, dass mein Pflegebruder und Onkel, der bei uns zu Hause mit aufgewachsen ist, ein großer Fan war von Georg Kreisler, Friedel Fesel, Polt, Biermüssel. Ich kannte keine modernen Bands. Also die anderen haben Nirvana und Oasis gehört und ich konnte alle Polt und Friedel Fesel Sachen auswendig. Und dann kam ich nach der Schule zum Militär ins Musikchor und das war eine sehr schwierige Zeit für mich. Also ich habe da sehr gelitten unter den Hierarchien dort und habe dann beschlossen, als Ventil diese Kabaretttruppe zu gründen mit drei Freunden aus der Schulzeit. Das war ein Musikkabarett, das auch sehr, sehr erfolgreich war. Waren wir auch bei Otti Schlachthof in der Sendung damals. 6 Jahre haben wir das gemacht. Star Force hieß das. Star Force, die Musik schlägt zurück. Ein total dämlicher Titel, aber es ist damals nichts Besseres eingefallen. Und die anderen drei wollten aber dann was anderes machen. Die haben gesagt, das wollen wir auf keinen Fall beruflich machen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt lösen wir das auf. Jetzt haben wir 4 Programme miteinander gemacht. Und dann habe ich reines Wortkabarett gemacht mit Szenen, mit Sketchen. Ein bisschen so, wie man es jetzt aus der Anstalt kennt von Uthoff und Wagner. Dann haben wir ein Theaterstück geschrieben in Linz fürs Landestheater. Über die Fußball-Europameisterschaft und das schwierige Verhältnis Deutschland-Österreich.
Also, wenn du mir noch einmal erzählst, dass du ein Phlegma bist oder phlegmatisch, dann glaube ich aber gar kein Wort mehr von dir. Wie ist denn das? Wo kann man dich jetzt sehen? Wie sieht dein Programm aus?
Na, jetzt habe ich ein Programm, das wirklich autobiografisch ist. Das hat den Vorteil, dass es 100% Wahrheitsgehalt hat und dass es relativ unpolitisch ist. Es ist sehr vergnüglich. Und es geht um die Tuba und um mein etwas verfahrenes Leben und ist eigentlich auch ein zweiteiliges Programm, weil es zum einen Kabarett ist und zum anderen auch ein Jazzkonzert. Wir spielen brasilianischen Jazz, Samba, Bossa Nova. Und mit dem bin ich auf Tour, jetzt zum Beispiel im Herbst sind wir in Prien im König-Ludwig-Saal, dann sind wir in Kirching im Gymnasium, im Augustinerkeller in München oder auch in Schwabmünchen draußen, da bei Augsburg. Da sind wir unterwegs.
Termine kann man bei dir auch finden auf deiner Homepage. Genau. Wenn man da Interesse hat, da kann man nochmal nachgucken. Vor allen Dingen, wann du auch auftrittst, das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, jetzt, vor allem, weil es so schwer zu fassen ist. Das ist wirklich manchmal in der Woche, in dieser Woche zum Beispiel, habe ich 5 verschiedene, völlig verschiedene Programme. Es ist ja nicht nur das Musikkabarett, mit dem ich unterwegs bin. Ich drehe das auch mit meiner Jazzband auf, da sind wir in Heimhausen und im Fraunhofer jetzt im Herbst.
Also das Wort phlegmatisch wird neu definiert, nachdem du hier warst. Jetzt haben wir viel über Kabarett gesprochen, aber du hast auch eine neue CD dabei. Und das ist auch wieder ein wunderbares Projekt. Da spielst du zusammen mit einer Harfe.
Ja, das ist schön, dass du das so neutral formulierst, weil mein Wunsch war ja... Ich wollte natürlich nicht mit einer Harfe zusammenspielen, weil eine Harfe, das ist ja jetzt also kein Musikinstrument jetzt im wirklichen Sinne. Ich habe mir halt gedacht, wenn ich mit Harfe spiele, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich da Stücke habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer schönen Frau gemeinsam auf der Bühne stehe, am größten.
Und was ist es geworden?
Ja, Andreas Müllner heißt er. Ne? Der wurde mir zugelost, damals tatsächlich durch ein Stipendiat wurden wir zusammengeworfen. Er war genauso wenig begeistert wie ich, weil er wollte natürlich auf keinen Fall mit einer Tuba und einem mit einem Kerl und so weiter. Und es war fast ein Hass am Anfang, dass wir beide das gemeinsam machen müssen und jetzt mittlerweile tun wir es seit 13 Jahren sehr erfolgreich und bringen jetzt unsere zweite CD raus, Besser ohne Worte. Das sind Lieder und Arien von Schumann, Schubert, Puccini, Wagner und Opernparaphrasen.
Die kommt im November raus, Andreas?
Genau, 8. November ist Veröffentlichung.
Ja, ich muss sagen, ich habe noch selten einen Menschen hier auf der blauen Couch gehabt, der so phlegmatisch ist wie du. So ein Riesenprogramm hat nebenbei. Das ist Wahnsinn. Ich könnte auch noch lange mit dir weiterreden, weil du hast so schöne Geschichten, die du da erzählst.
Das können wir ja auch, aber dann braucht uns keiner mehr zuhören.
Genau, dann machen wir das jetzt hier hinter den Kulissen. Ich sage nur schönen Dank fürs Kommen an dich natürlich und natürlich auch an die Fanny, klar.
Sowieso.
Irgendwann kommst du mal wieder mit deiner Fanny.
Auf alle Fälle. Morgen hätte ich Zeit.
Alles klar, bis dann. Servus.
Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.